Viele denken ja auch, die Winter wären hier arschkalt. Das sind sie aber nicht. Deswegen hast du hier auch Palmen. Und deswegen hast du da teilweise auch an den Stränden, auch wenn das Wasser natürlich richtig kalt ist, hast du trotzdem so dieses karibische Gefühl, weil du hast dann die Palmen, du hast diese weißen Sandstrände, du hast dieses kristallblaue Wasser und das Gefühl halt wirklich von Urlaub auch richtig hast, weil ich auch meinte, ey, wenn ich jetzt hier ein Video mache oder ein Foto mache und das den Leuten zeige, die würden niemals denken, dass das Irland ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Wie sind die Iren und was macht das Land so einzigartig? Wie kommt es, dass Irland die zweitreichste Nation in der EU ist? Und warum zieht ein Schweizer über Umwege in den Südosten des Landes, um dort sein Glück zu finden? Viele Fragen, auf die wir heute eine Antwort finden werden, und zwar mit Nicolas Kreuter vom Auswanderer-Podcast Einfach aussteigen. Nicolas ist vor etwa 3 Jahren nach Irland gezogen. Nach einem Zwischenstopp in den Midlands haben er und seine Familie sich im Südosten des Landes auf einem grünen Hügel unweit vom Meer niedergelassen. Was Irland für ihn so einzigartig macht und warum man Rezessionen auf Google Maps nicht unbedingt trauen kann, erfährst du in dieser Folge. Hör auch gerne bei Nicolas im Podcast rein, denn ich habe ihn dir in den Shownotes verlinkt. Ich war dort vor einiger Zeit auch zu Gast und ich habe die vielgestellte Frage beantwortet, warum wir zurück nach Deutschland gezogen sind, wie das Leben auf Mallorca wirklich war und wie es ist, so nomadisch zu leben wie wir und warum wir uns außerhalb von Hamburg nun niedergelassen haben, wo seit Tagen nur Grau und Nieselregen ist. Ich frage mich das manchmal auch, aber ihr findet im Podcast-Talk von Nicolas eine Antwort dazu. Ich wünsche erst einmal ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Nicolas Geschichte in Irland. Guten Morgen nach Irland, lieber Nicolas. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen nach Deutschland. Hallo Sebastian.
Ja, wir haben eine lange Leitung und ich bin sehr, sehr gespannt. Klischees sind ja immer eine Sache, die muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Manchmal stimmen sie nicht. In Irland ist das Wetter immer schlecht, das Gras ist immer grüner. Was noch? Infrastruktur ist auch irgendwie ein bisschen veraltet.
Ja,
das ist so ein Klischee.
Ja, und sind natürlich alle ständig in den Pubs. Das ist natürlich auch so.
Das auch.
Also, ja, also zum Wetter muss ich sagen, normalerweise sage ich immer, ja, wenn ihr an Irland denkt, denkt nicht immer daran, dass es regnet. Heute regnet's, ja. Wir hatten auch eine sehr stürmische Nacht. Bisschen doof jetzt. Also das Klischee stimmt heute.
Im Großen und Ganzen, es ist halt wirklich so, dass die meisten Leute, es ist so ähnlich wie Schottland, an Schottland denken auch immer alle, dass schlechtes Wetter ist. Allerdings ist es in Schottland eher im Sommer schlecht und der Rest des Jahres ist eigentlich relativ mild und relativ gut. Warum die Leute denken, dass das Wetter immer schlecht ist, weil die meisten Touristen ja im Sommer dorthin reisen und dann halt eben das wahrnehmen und weitertragen. Und ich glaube, dass in Irland ist es ähnlich. Dank des Atlantiks habt ihr ja eigentlich relativ mildes Wetter, ne?
Ja, also generell ist es auch beim Wetter so, dass die Iren selber immer erzählen, dass es hier die ganze Zeit schlecht ist. Also auch wenn es hier regnet, dann machen alle immer so ein Ding draus. Also auch wenn du zum Fleischer gehst und so, sagt, ja, heute wieder schlechtes Wetter und so. Und deswegen haben die auch das Gefühl von sich aus, dass es einfach schlechter ist. Ich habe ja vorher 20 Jahre in Berlin gewohnt und zwischen Oktober und März war das Wetter grauselig. Also graue Wolkendecke, es hat oft geregnet, es war dann im Winter teilweise richtig kalt. Und da hast du hier eben viel mehr Sonnenstunden. Also auch da, wo wir jetzt leben, klar, es regnet mehr, logisch, aber du hast auch viel mehr Sonne. Und ich glaube, das ist einfach das, was, also für uns war das viel wichtiger, ist auch, glaube ich, am Ende das, was dann auch eben das Lebensgefühl ausmacht, dass du halt wirklich das Sonnenlicht abbekommst. Der Regen dazwischen, den braucht's halt, damit halt alles grün ist, ja. Und was du gerade gesagt hast mit den Touristen, logisch, wenn du jetzt natürlich hier hinkommst im Juli, August und denkst, du liegst hier bei 30 Grad irgendwo am Strand und sind irgendwie durchgehend sonnige Tage, das kannst du natürlich vergessen.
Gibt schon einen Grund, warum die alle auch nach Mallorca oder nach Spanien reisen.
Absolut, genau. Die brauchen dann halt auch mal so ein paar heiße Tage, weil es wird halt im Sommer nie wärmer als so 23 Grad, würde ich sagen. Wir hatten auch schon einen Sommer, in dem wir hierhin ausgewandert sind. Da gab es 27 Grad, da kann mich noch erinnern. Da haben die im Radio immer erzählt, oh, es ist so heiß, oh, wir haben keine Klimaanlage und so. Und oh, ich schwitze total. Wo du irgendwie denkst, sag mal, Leute, jetzt reißt doch mal zusammen. Du brauchst doch keine Klimaanlage bei 27 Grad. Aber da ist halt eben dann dieses Wärmeempfinden, wo du auch das Gefühl hast, wenn du auch hier bist, dass die Sonneneinstrahlung irgendwie intensiver ist, ist dann halt auch anders. Ne? Im Gegenzug dazu laufen sie dann im T-Shirt rum im Winter. Ne? Also kurze Hose, das ist ganz normal. Also wie die Schotten auch.
Ja, ja, ja. Du hast gerade ganz kurz angesprochen, deine Auswanderung. Du lebst dort mit deiner Familie seit ungefähr 2, 2,5 Jahren.
Ja.
Und was hat dich denn damals so fasziniert, dass du hast ja auch Berlin angesprochen, du kommst aus der Schweiz, muss man dazu sagen, aus einem kleinen Dorf in der Schweiz und lebst jetzt auf der Insel. Was hat dich denn damals so von dem Land oder den Menschen fasziniert, dass du entschieden hast oder dass ihr entschieden habt, dort zu bleiben oder dorthin zu ziehen?
Also wir hatten grundsätzlich, das war so in der Pandemie und auch nach der Pandemie, kurz danach uns eben entschlossen auszuwandern und haben uns dann überlegt, wohin eigentlich. Und bei meiner Frau war es so, sie wollte unbedingt in ein englischsprachiges Land. Ich hätte mir Frankreich, die Atlantikküste vorstellen können, weil ich auch noch halber Franzose bin. Also ich bin hier so ein wilder Mix. Und meine Frau spricht aber kein Französisch und mag die Franzosen nicht so. Dann ist das rausgefallen. Und dann haben wir angefangen, uns eben zu überlegen, wo könnten wir denn hin? Und wir wollten auch innerhalb Europas bleiben, waren dann auch in Südengland unterwegs, wollten eigentlich erst nach England auswandern. Und meine Frau hat dann, ich kann mich da noch dran erinnern, irgendwann abends zu mir gesagt, was ist denn eigentlich mit Irland? Weil sie das beim Googlen so gefunden hat. Dazwischen war da noch Malta, weil es ja auch englischsprachig und Zypern wäre ja auch noch gegangen, weil da auch zweite Sprache ja Englisch ist. Und dann haben wir gesagt, ja okay, Irland. Ich war vorher noch nie in Irland, sie war vorher noch nie in Irland. Und dann sind wir beide getrennt voneinander, weil wir England zusammen, also auch als Familie, wir haben noch einen kleinen Sohn bereist haben, haben dann aber gemerkt, du bist viel zu langsam. Das dauert alles, dieses ständige von A nach B und so in diversen Airbnbs, das macht irgendwie keinen Spaß. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das getrennt. Und dann bin ich einmal gefahren und sie ist einmal gefahren. Und für mich war das hier, also ich bin, und ich glaube, das ist das, was bei den meisten auch so ist, die noch nie hier waren, ich hatte keine Vorstellung, wie dieses Land so ist. Ich war vorhin in Schottland und so, aber ich hatte keine Vorstellung von Irland. Und du hast vorhin diese Klischees auch genannt, die hatte ich natürlich auch, ne? Dieses, das ist so ein bisschen wie noch in den 80er, 90er Jahren in Deutschland, ne? Hier gibt's nur Bauernhöfe, Schafe und irgendwie so verschrobene Leute, die irgendwie ganz einsam ihre Kühe und Schafe hüten. So, und das war's aber nicht.
Mit Kohle wird noch viel geheizt. Das wäre ja auch noch so ein Ding, genau. Ja. Das wäre noch so ein Ding, was mir so einfällt. Ich bin auch schon oft in Irland gewesen und muss auch sagen, es ist ein faszinierendes Land, es ist ein unglaublich abwechslungsreiches Land. Was war das, was dich so fasziniert hat? Also, dass es halt eben nicht so alt war, dass es moderner war, als du dachtest, aber was war denn der ausschlaggebende Punkt? Also diese Zeit, in der du da warst, was hat dich denn dann dazu überzeugt, dass das richtige Land zum Auswandern wäre?
Also das hat natürlich ein paar mehr Reisen noch gebraucht am Ende, weil es ist natürlich auch so, alleine nur da Urlaub zu verbringen, für mich reicht das dann noch nicht, um sich eben dann dafür zu entscheiden, ob das jetzt das richtige Urlaubsland, Auswanderungsland ist oder nicht. Ich war aber von Anfang an von dieser Natur sehr begeistert. Du hast vorhin gesagt, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, in so einem kleinen Dorf. Wir haben sehr ländlich gelebt. Ich habe dann 20 Jahre in Berlin gelebt, in so einer riesigen Millionenmetropole, wo sehr viel Beton und ja, es gibt zwar auch Grüne, ne, es gibt zwar auch Parks und so weiter, aber ich wollte halt in die Natur. Und ich habe diese erste Tour dann gemacht von Dublin in den Süden, also an der Ostküste entlang Richtung Cork, bin dann West Cork entlang gefahren, so ein bisschen am Atlantic Way entlang, dann Killarney, Westküste hoch, da Cliffs of Moher Richtung Galway und dann in der Mitte wieder zurück nach Dublin. Und alleine auf dieser Strecke, wo man so quasi die halbe Insel einmal umrundet, wechselt sich die Natur halt ständig ab. Du fährst irgendwie am Anfang erst durch die Wicklow Mountains, kommst dann an die Küsten, fährst durch größere Städte, kommst dann Richtung Cork, auch eine Stadt, die mir sehr gut gefallen hat, auch im Vergleich zu Dublin, was ja sehr, irgendwo sehr geballt touristisch ist. Cork natürlich auch so, aber ich fand, das irgendwie hatte mehr Charme. Und dann eben Richtung West Cork runter. Das war halt einfach so eine abwechslungsreiche Natur, eben von so kleinen Dörfern, wo du wirklich so dieses ursprüngliche Irland noch irgendwie gefühlt und gespürt hast, auch mit den Menschen sehr schnell in Kontakt gekommen bist. Ich weiß auch noch, ich habe dann auch unterwegs in Kilkenny gehalten, auch so eine schöne Stadt, direkt auch an einem Fluss in einem Bed and Breakfast geschlafen, bin dann morgens auch mit der Inhaberin ins Gespräch gekommen, wir haben uns irgendwie eine halbe Stunde unterhalten. Und das ist das, was ja auch viele sagen, ne, dieses A, eben die Natur, B, halt auch die Menschen, mit denen du halt total schnell in Kontakt kommst, die total freundlich sind. Und da musst du dir jetzt eben vorstellen, diesen totalen Clash eigentlich zwischen Berlin, hektisch, unfreundlich, du wirst ja gar nicht beachtet, so die Leute rennen quasi über dich, und dann eben in so eine Ruheoase da reingeschmissen werden, wo auch natürlich alles ein bisschen langsamer ist, eben ein bisschen ursprünglich ist. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das sind auch solche Dinge, die ich mitgenommen habe. Vor allem dieser südwestliche Teil. Und du lebst jetzt auch im Osten, also Südosten. Der ist halt noch so ruhig, wenn du halt abseits der Touristenströme halt unterwegs bist und so ursprünglich. Aber dennoch haben sie die Zukunft nicht vergessen, ne? Also die Gegenwart. Und das finde ich so dieser geil. Das finde ich einen ganz geilen Mix.
Also das ist auch vielleicht noch kurz, da war ich total überrascht. Ich bin auf 9 Autobahnen unterwegs gewesen, weil wir waren vorher in Südengland, haben da diese Tour gemacht, wo du einfach merkst, so die Infrastruktur, dann teilweise auch hohe Arbeitslosigkeit in gewissen Gebieten. Das hast du hier null gehabt. Ich bin hier wenn du natürlich dann zum Meer runtergefahren bist und so, da wurden die Straßen dann natürlich schmaler und ein bisschen mehr Schlaglöcher. Aber ich bin hauptsächlich auf 9 Autobahnen, Bundesstraßen gefahren. Wenig Verkehr. Ich war total überrascht auch eben, dass du mit den Bussen eine super Verbindung hast, auch zwischen den Städten, so dass du überall gut hingekommen bist. Also das war wirklich faszinierend auch, wo du einfach siehst, okay, dieses Land ist ja heute das zweitreichste Land der EU. Die haben halt hier richtig investiert. Wahrscheinlich viele EU-Gelder auch, aber das merkst du einfach, ja.
Ja. Das ist übrigens, hätte ich jetzt auch gleich angesprochen gehabt in dem Zusammenhang. Das wissen ganz, ganz wenige, dass Irland das zweitreichste Land der EU ist. Womit hat das zu tun? Das hat nicht mit der tollen Wirtschaft zu tun und den ganzen Schafen, die sie da halt haben und der Wolle, die sie verkaufen. Nicht? Sondern das hat was mit Apple, Google und wie sie alle heißen, diese tollen Unternehmen, die wir im Alltag so nutzen, die haben alle ihren Hauptsitz in Dublin.
Genau. Und es kommen auch noch mehr dazu. Also vielleicht kommen wir da später auch noch drauf. Also eben die Wirtschaftskraft, muss ich das vorstellen. Das Land war ja nach der Finanzkrise pleite. Also die mussten ja gerettet werden von der EU. Es war nicht so schlimm wie jetzt Griechenland. Aber wer sich das nochmal da durchlesen will, also man findet da viele eben Artikel auch darüber. Auch da muss man sich auch bewusst werden, das Land war auch damals, ne, Immobilienpreise sind total zusammengefallen. Hier konnte man Häuser kaufen, 300 Quadratmeter Riesenhäuser, 5000 Quadratmeter Grundstück für einen Preis von so 200.000 Euro oder 150.000 Euro. Also die Leute sind hier durch wirklich harte Zeiten auch gegangen, weil eben das Land halt so krass sparen musste und hat dann durch diesen Kniff, weiß nicht mehr genau, wer das war, ob das Finanzminister damals war, sich eben selber auch saniert, indem sie eben durch eine optimierte Steuer für Unternehmen eben diese dann angelockt haben. Und du hast gerade gesagt, der Hauptsitz von Apple in Europa ist hier, der Hauptsitz von Google in Europa ist hier, von Facebook auf jeden Fall, genau. Ja. Und das ist am Ende, was auch viele nicht wissen, viele Serveranlagen von Amazon stehen außerhalb Dublins. Also hier sind auch, wenn Daten gespeichert werden und so, ist das hauptsächlich auch in Dublin. Viele Fonds, wer sich in der Finanzindustrie auskennt, werden in Dublin aufgelegt und so. Also da ist schon sehr viel Geld unterwegs und mittlerweile so viel Geld, dass der irische Staat auch gar nicht weiß, wohin er damit soll und jetzt einen riesigen Rentenfonds quasi aufgelegt hat für die Bevölkerung, um das Geld da eben nachhaltig anzulegen.
Ach krass, das wusste ich auch nicht. Ja. Die gehen also wie die Norweger, machen die das. Das ist ja auch, also wenn wir schon von der EU und von einem reichen Land sprechen, dann ist das ja bei Norwegen ja ähnlich so gewesen, ne? Früher eines der ärmsten Länder Europas mit Griechenland. Und als sie dann diese natürlichen Ressourcen gefunden haben, also das ganze Öl und Öl, so, ja, sind sie zum reichsten oder eines der reichsten Länder überhaupt geworden und haben das ganze Geld halt eben auch, wie die Iren, halt in die Infrastruktur und in das Land halt gesteckt. Was daraus geworden ist, sieht man. Und das ist halt eben in Irland ein ähnlicher Fall. Wo lebst du jetzt genau?
Ich lebe, also du hast vorhin gesagt, im Südosten, nicht weit von der Küste, und zwar zwischen den beiden größeren Städten Wexford und Waterford. Wir leben in der Nähe von Ross, das ist die einzige Binnenhafenstadt in Irland, die also eben eine Verbindung zum Meer hat. Ein ganz geschichtsträchtiger Ort, weil von da sind früher, also so im 17., 18. Jahrhundert war es, glaube ich, die Schiffe abgelegt während der Hungersnöte, mit ganz vielen Iren an Bord, die dann eben ausgewandert sind, die meisten in die USA, um da eben in ein besseres Leben zu starten. Und es gibt in New Ross noch dieses Schiff, was natürlich nachgebaut wurde. Es ist nicht das Original, aber auch ein großes Museum, wo man diese Geschichte eben so miterleben kann. Diese Flüchtlingskrise damals eben von Menschen, die halt hier nichts mehr hatten, und dann halt einfach das Land verlassen mussten und eben in neues Leben aufgebrochen sind. Es gibt auch, das kann ich sehr empfehlen, es gibt diese Führung auf den Schiffen, wo Menschen in den Kostümen, also quasi in den Klamotten von damals, ja eben diese Geschichten erzählen, was auch auf diesen Schiffen dann los war, weil die ja wochenlang, monatelang da unterwegs waren, bis sie dann in den USA waren. Also ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Und hier leben wir wenn ich hier rausgucke, halt natürlich mitten in der Pampa, würden Leute sagen. Wir haben hier ein, zwei direkte Nachbarn. Ansonsten siehst du hier nur Wiesen. Wir haben einen hohen Hügel hier noch, wo du dann, wenn du hochgehst, auch das Meer sehen kannst. Also wir sind so 20 Minuten weg vom Meer. Ja, und aber halt mitten im Grün zwischen Schafen und Kühen.
Ja, wie man sich's vorstellt, da ist das wieder das Klischee.
Genau. Deswegen, wir haben ein Guesthouse und viele, die dann herkommen, die sagen natürlich, genau so habe ich mir das vorgestellt.
Ja. Du hast ein Gästehaus, was ihr vermietet, auf den verschiedenen Plattformen, wo ihr Touristen halt eben die Möglichkeit gebt, bei euch zu übernachten und halt eben das irische Leben zu leben und zu erleben. Und du hast aber gerade was anderes angesprochen, und zwar diese Auswanderungswelle, Flüchtlingswelle in die USA, die damit verbunden ja auch die irische Kultur in die Welt gebracht hat, ne?
Total, ja.
St. Paddy's Day, was in den USA ja unglaublich groß gefeiert wird. In den USA lebt ja eine riesengroße irische Community oder halt viele Leute, die von sich sagen, hey, ich bin Ire, obwohl sie halt eben schon mittlerweile ein paar Generationen und mit Irland eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, genau, aber sich trotzdem noch darauf beruhen und ganz stolz darauf sind, Iren zu sein. Aber die Iren haben ganz, ganz viel krasse Kultur, ne? Also was sie halt in die Welt rausgebracht haben. Viele Produkte, die wir halt auch nutzen und mögen und kennen. Was gibt es so? Pubs sind auch zum Teil aus Irland in die Welt gebracht worden. Was macht für dich die irische Kultur aus? Gibt es irgendwas, was du sagst, so das ist so richtig, richtig irisch, was man erleben muss?
Werbung. Lust auf ein kleines Abenteuer? Mit Treibgut Entdecke MV bekommst du die besten Tipps für Mecklenburg-Vorpommern. Zwei Podcaster nehmen dich mit auf eine Reise durch die schönsten Ecken des Landes, von Naturerlebnissen bis zu kulinarischen Geheimtipps. In der neuen Folge am 5. Dezember erkunden sie das Kloster in Rühn und lüften die Legenden der Weißen Nonne. Außerdem gibt's ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es Kaffee und Kuchen und einen Reisegutschein von DB Region Nordost. Also, reinhören und dein Lieblingsziel in Mecklenburg-Vorpommern entdecken. Mehr Infos unter www.bahn.de/treibgut.
Werbung Ende. Ja, also es ist das, was du jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hast. Ich kannte das ja vorher alles nicht. Also weil eben bei Irland, the Pubs, logisch. Ich bin so in einem Dorf außerhalb von Basel aufgewachsen und in Basel gibt es auch einige irische Pubs. Von daher, das war natürlich was, das kannte man immer. Und St. Patrick's Day hat man dann auch schon mal gehört. Aber zum Beispiel auch, dass Halloween ein ursprünglich irischer Brauch ist, der dann auch in die USA transportiert wurde, wusste ich zum Beispiel nicht. Ich wusste auch nicht, dass ganz viele Hollywood-Stars, ne, Liam Neeson ihre ist, Cillian Murphy, der gerade einen Oscar gewonnen hat, der in diesem Jahr ihre ist. Das ist natürlich auch Bono, U2 ist ihre, Sinead O'Connor, die gerade vor kurzem verstorben ist. Also du merkst alleine die Musik, ne? Also natürlich einige noch so Kelly Family und Ray Garvey, ja, natürlich ich auch. Aber es gibt halt wirklich so viele große Stars, die aus Irland kommen. Auch Menschen eben wie Oscar Wilde, der ihre ist, Samuel Beckett, der ihre ist, Bram Stoker, der ihre ist. So, also alleine die ist Musik.
Sam Stroker nicht der Dracula-Typ?
Genau.
Ja, also krass, wusste ich auch nicht, dass der ihre ist. Ich verbinde den immer mit meiner Reise nach Rumänien.
Genau. Rumän ist er nicht.
Nee, krass.
Nee, also eben, das zeigt einfach schon, die Literatur ist von den Iren sehr beeinflusst, die Musik ist von den Iren sehr beeinflusst, eben auch die kulturellen Dinge, wie eben diese Bräuche wie Halloween oder eben logisch St. Patrick's Day und so, die in die Welt hinausgetragen wurden. Und es ist ja gerade, wenn du in den USA unterwegs bist, wir waren in diesem Frühjahr auch da, allerdings so North Carolina, South Carolina und Georgia, da. Also es ist lustig, es ist auch überall, du läufst dann irgendwann im Haus vorbei, da ist dann so eine Tafel, dann steht dann irgendwie drauf, ja, hier hat eine irische Familie gelebt und die haben das und das diesem Ort hier gespendet oder haben das und das hier aufgebaut und deswegen ist ihnen hier diese Tafel gewidmet als Erinnerung und so. Wenn du jetzt natürlich New York oder im Norden, ne, dann auch Richtung Boston, Massachusetts und so, wo ja ganz viele Iren ja dann angekommen sind mit den Schiffen, ja, die sind ja an der Ostküste in den USA angekommen. Da findest du natürlich ganz viele auch eben Verbindungen zu Irland. Und was du vorhin auch gesagt hast, das Kuriose ist auch, wenn die Leute auch, als wir in den USA unterwegs waren, fragen die natürlich, ja, woher kommen wir? Und das ist natürlich dann, du sagst dann, ja gut, wir wohnen halt in Irland. So, dann denken die, du bist Ire. Dann fangen die an zu erzählen, ja, ich habe hier auch einen Cousin, Onkel dritten Grades. Und was du eben auch gerade erwähnt hast, die Leute sind richtig stolz auf diese irischen Wurzeln, auf diese Geschichte. Wir haben hier Leute auch aus den USA, die bei uns Urlaub machen, die das dann eben buchen. Die kommen dann hier hin und sagen, sie wären jetzt auch auf einer Durchreise, um eben zu gucken, wo ihre Wurzeln liegen. Und dann sind die hier.
Ancestry Travel ist riesig in den USA.
Total. Also, weil man muss ja, die haben ja auch keine richtige Geschichte. Also, weißt du, die Geschichte ist ja nicht wirklich alt. Und ich glaube, die suchen eben so diese tief verwurzelten Geschichten und sind dann hier auch, unser Gästehaus ist 150 Jahre alt. Ne? Das heißt, die sind dann so in Gemäuern, das kennen die ja nicht in den USA, dass die in so richtig alten oder auch hier dann in den Schlössern, in den Burgen unterwegs sind und so, die halt hunderte Jahre alt sind. Und das ist halt für die total faszinierend.
Ja, ich war ja Gast bei dir im Podcast, wo wir ja auch ein bisschen über meine Auswanderung und meine Rückwanderung und meine mehreren Wanderungen in verschiedenen Ländern gesprochen haben. Du hast jetzt gerade 150 Jahre altes Haus angesprochen und deswegen musste ich jetzt eben kurz die Brücke da schlagen, denn wir hatten in deinem Podcast darüber gesprochen, dass ich mich so freue, dass ich keine Stromausfälle und so weiter mehr habe. Ja. Und mit solchen alten Häusern kommen ja auch immer solche alten Probleme. Und das ist allerdings auch so ein Ding, was du auch verstanden hast. So auf Mallorca gestern war wieder so ein krasses Unwetter und letzte Woche war die irgendwie 3 Tage Stromausfall in Alcudia. Ist das etwas, womit ihr auch zu tun habt?
Total.
Ist das?
Also das ist ja dann wiederum wir haben am Anfang ja drüber gesprochen, so Klischees und dass es ja dann doch nicht so ist und modern und neue Autobahnen und so weiter. Es ist natürlich, wenn du hier nicht in der Stadt wohnst, also nur mal, um das hier zu beschreiben, eben wir sind hier ziemlich auf dem Land, wir sind zwar so 5-6 Minuten von New Ross weg, in New Ross leben so 10.000 Leute, da hast du keine Stromausfälle. Also weil da hängst du auch, da ist auch noch eine Art Krankenhaus und so, die haben Notstromversorgung und so weiter. Bei uns ist es aber so, dass wir auch nicht am Wassernetz zum Beispiel angeschlossen sind. Das heißt, du hast einen Brunnen, du pumpst dein eigenes Wasser. Darüber hatten wir auch bei mir im Podcast ja gesprochen, weil das ja auch in Mallorca so ein Thema ist, ja, eben wo kriegst du das Wasser her? Bei uns wird das eben dann hochgepumpt. Du hast ja auch so eine Art wie so eine kleine Kläranlage, die läuft. Und du hast halt eben den Strom, den kriegst du zwar, aber der kann halt dann eben, wenn es halt stürmisch ist und so, dann wird irgendwo eine Leitung gekappt oder sie schalten es ab, so präventiv, dann hast du einfach keinen Strom und dann ist halt wirklich alles dunkel, dann hast du auch kein Wasser. Weil die Pumpe läuft ja nicht. Und das sind halt Dinge, wenn du halt aus Berlin, weißt du, du machst den Wasserhahn an, du hast Wasser. Du musst dich da nicht drum kümmern, dass da irgendwas läuft. Du hast auch keine Stromausfälle. Ich hatte in Berlin, glaube ich, nie einen Stromausfall. In 20 Jahren nicht so. Und dann kommst du hier hin, dann hast du ja alle 2-3 Monate Stromausfälle. Manchmal 1 Stunde, manchmal 3 Stunden, manchmal auch mal 8 Stunden. Oder über Nacht dann auch, also länger als 24 Stunden Stromausfall. Und das sind natürlich Dinge, mit denen wirst du ja erstmal konfrontiert. Und am Anfang, da hatten wir auch bei mir drüber gesprochen, findest du das natürlich noch so romantisch, du holst dann die Kerzen raus, so stellst dann die Lichter auf und denkst, ah, jetzt haben wir hier Stromausfall, jetzt können wir hier irgendwie was Schönes machen, so. Ne? Heute ist es so, ich arbeite ja von hier, ne? Du bist den Calls drin, ne? Wir nehmen jetzt hier gerade was auf, zack. Also auch gestern, ne? Ich hoffe jetzt nicht, dass es passiert, aber ne, ist alles weg. Und wir haben mittlerweile einen Notstromgenerator, wo ich dann einfach rausgehe, den anmache und dann läuft der und dann hast du wieder Strom und kannst alles normal benutzen. Aber wir sind eine der wenigen, die das hier haben. Also es ist auch dann so typisch deutsch, ne? Wir machen jetzt hier so einen Notstromgenerator und so, weil wenn hier alles dunkel ist, siehst du auch, gibt's so am Hügel, da wohnt ein Schweizer, da brennt Licht, bei uns brennt Licht und hier bei einem Nachbarn brennt noch Licht. Bei allen anderen ist dunkel. Und das sind natürlich Dinge, an die musst du dich gewöhnen, gerade eben, wenn du auf dem Land wohnst. Und wir haben uns mittlerweile auch halt eben, ja, wir haben die Sachen mittlerweile so, wie wir sie haben wollen. Aber als wir das Haus hier vor über einem Jahr gekauft haben, wir haben ja vorher noch in einer anderen Region gewohnt, ja, da hast du natürlich schon einige Dinge, die du halt dann machen musst, ne, dass es halt nicht reinregnet. Also da waren halt auch so Sachen, hier windet es ja teilweise sehr stark und der Wind geht dann auch, wenn die Fenster nicht dicht sind, so unter die Rahmen und quasi so in die Häuser rein. Und die Vorbesitzer, die hatten dann teilweise auf der Fensterbank war da so eine Pfütze. Und dann haben wir die mal gefragt, als wir das auch gesehen haben, als wir dann hier eingezogen sind nach einem Regen. Und dann haben wir gesagt, ja, was ist, woher kommt denn dieses Wasser hier? Ja, hier ist irgendwas undicht und so. Und dann habt ihr das nie repariert? Ja, nee, ich habe einfach einen Lappen genommen und es weggewischt. So, also das ist dann so diese irische Mentalität, wie halt eben Dinge hier gelöst und auch gehandhabt werden. Wir machen hier so einen riesen Aufriss. Oder du wahrscheinlich auch dann in Mallorca, ne? Andere, wenn du damit aufwächst, ja, dann holst du einfach einen Lappen, wisch das weg. So. That's it. Wir haben dann oft gesagt, so, das ist die Irish Way. So. Also wir hatten hier teilweise auch schon Sachen, dann hat diese, gibt's hier eben so eine Mini-Kläranlage und dann hat die irgendwann nicht mehr richtig funktioniert. Und dann kam so ein Techniker vorbei und hat gesagt, okay, das läuft jetzt nicht mehr automatisch. Du musst einfach einmal am Tag diesen Knopf hier drücken und dann fängt das an zu laufen. So, und das musst du morgen auch mal machen. Und habe ich gesagt, ja, weil ich will nicht hier einmal am Tag diesen Knopf drücken. Ich will, dass das automatisch läuft. So. Und ja, und dann musst du es halt dann eben ersetzen. Der Ire würde dann aber hier wahrscheinlich 10 Jahre rausgehen, den Knopf drücken und dann läuft das Ding halt. Und bis es dann gar nicht mehr läuft, dann würde er es erst ersetzen. Und das ist halt auch eben so, ja, daran gewöhnst du dich einfach. Auch mit Handwerkern, wenn die herkommen und du, ne, du möchtest halt was gemacht haben und du hast eine gewisse Vorstellung, wie das gemacht werden soll. Und er macht das dann und sagst, ja, aber so möchte ich es nicht. Also weil so ist es nicht richtig. Und für ihn ist es aber dann okay. Und da ist dann, aber da kommen wir vielleicht später noch darauf, ist dann so der Unterschied, ja. Auch in der Mentalität.
Aber das sind alles solche Dinge, die ich halt eben von meiner Auswanderung, auch Rückwanderung kenne. Wir haben erst gestern wieder den Fall gehabt, gestern Abend. Ich habe ja hier alles Smart Home-mäßig und dann hatte ich über meinem Handy, weil die Tochter, die schlief schon und dann wollte ich halt eben nicht mit Sprache das machen. Also habe ich über mein Handy halt alles ausgemacht und Lina hat das nicht mitbekommen und war dann so, Stromausfall? Weil Musik war auf einmal aus, Licht war aus und die war so, oh Gott. Und ich so, nein, ich habe einfach nur, oh, okay, krass, oh, ich dachte schon, wie auf Mallorca. Wir haben, seitdem wir Mallorca verlassen haben, keinen Stromausfall mehr gehabt. Wir können alle vier Herdplatten gleichzeitig nutzen und
vermisst du das nicht?
Und noch, nein, es regnet nicht rein. Oh, obwohl das unser eigenes Haus ist und man da immer irgendwie selber drauf achten muss, aber es regnet nicht rein. Und das sind solche Dinge. Nein, die vermisse ich auch gar nicht. Auch ich vermisse auch nicht, dass ich das Wasser per LKW einmal im Monat 20.000 Liter bestellen muss und kommen muss. Und jede Lieferung ist immer teurer als die letzte.
Ja, das verstehe ich. Also eben, es klingt manchmal, das ist vorhin das, was ich meinte, es klingt manchmal halt romantisch, gerade am Anfang, ne, ist ja generell, auch wenn du auswanderst, da kommen wir vielleicht ja noch drauf, du hast am Anfang so eine rosarote Brille. Du siehst ja alles eben, ja, die Leute sind so nett, die sind so hands-on und guck mal, wie der das jetzt hier gelöst hat und so und Hauptsache es funktioniert wieder so. Und eben am Ende denkst du dann, nee, das will ich aber so nicht. Und da musst du eben gucken, ja, wie weit bist du eben flexibel und wie weit gehst du das mit und wo machst du dann eben keine Kompromisse? Und wir machen natürlich gewisse Kompromisse, ja, weil eben, wenn du halt dieses Leben auf dem Land so haben willst, in der Natur, wo es halt schön ist, wo du Ruhe hast, wo du nichts hörst und so, ja, ist es dann halt aber auch schwierig, gewissen Standard natürlich zu halten, den du halt vorher kennst. Und darauf musst du dann halt verzichten.
Ja, absolut. Also gar keine Frage. Wir werden hier gerade zu deinem Auswander-Podcast, über einem Reise-Podcast. Deswegen wechseln wir mal wieder zurück zu Irland und weg vom Auswandern hin zu vielleicht so ein bisschen Reisetipps. So, ja. Du bist ja jetzt schon oft da gewesen. Du lebst jetzt seit 2,5 Jahren auch in Irland. Bevor du nach New Ross gezogen bist, hast du in einer anderen Region gelebt, in den Midlands. Das ist zwischen Dublin und der Westküste, also den Cliffs of Moher und so. Ja. Lass uns mal vielleicht, wie wollen wir da ein bisschen vorgehen, um das so ein bisschen da Struktur reinzubringen? Welche Regionen kannst du für Reisende, die vielleicht noch nicht ganz so viel von Irland wissen und kennen und das so mal sehen wollen, was kannst du da so empfehlen?
Also ich spreche natürlich dann gerne über den Südosten, weil wir ja hier leben, weil da viele auch immer dran vorbeifahren. Ich sage immer, also klar, was man natürlich gesehen haben muss, und das ist natürlich die Westküste mit den Cliffs. Das sind auch so Städte wie Killarney. Das sind auch so die Inseln auch rund um West Cork herum. Also das ist wirklich eine sehr schöne Region. Es ist, das muss man halt einfach sagen, die Westküste ist neben Dublin das, was natürlich am präsentesten ist. Ne? Wenn Leute Urlaub machen, daran denken sie halt immer. Was ich empfehle, wenn man nach Irland kommt und das erste Mal da ist, man muss nicht mal weit fahren. Man kann eben auch sagen, ich mache einen Städtetrip in Dublin und ich nehme aber Wicklow mit den Wicklow Mountains. Das ist eine Stunde außerhalb von Dublin, wunderschön. Wir werden auch heute, wenn das Wetter nicht so schlecht ist, zu dem Treetop Tower fahren, das ist so ein Holzgerüst mit der höchsten Rutsche Irlands, also da bist du irgendwie, ich glaube es sind irgendwie 30, 40 Meter oder so, diese Rutsche runter, also richtig cooler Aussichtspunkt, eben auch so am Rande der Wicklow Mountains, das kann ich sehr empfehlen, auch so Städte Bray zum Beispiel, also Städte, das sind so kleinere Kleinstädte eben, direkt am Meer, auch in Wicklow, wunderschöne Gegend, also das kann ich sehr empfehlen, auch eben, wer gar nicht so weit reisen will, sondern erstmal sagt, okay, ich mache die Stadt, Stadt. Ich nehme mir dann vielleicht einen Bus. Ich kann auch mit dem Zug dahin fahren zum Beispiel und mache da mal so ein, zwei Tagesausflüge nach Wicklow. Wunderschön. Wer dann eben ein bisschen mehr Zeit hat, empfehle ich immer, sich ein Auto zu mieten, weil das ist das, was ich selber immer gemacht habe und wo du halt einfach am meisten siehst. Dann gibt es eben eine schöne Route, zum Beispiel auch über Kilkenny kann ich sehr empfehlen, eine kleine Stadt, wo auch Bierbrauereien sind, wo eine große Pubkultur ist, wo auch sehr Musik eine große Rolle spielt. Bruce Springsteen hat da zum Beispiel Anfang des Jahres auch ein Konzert gegeben, wirklich cool gewesen. Der war ein paar Mal in Irland. Wir waren dann bei einem Konzert in Dublin. Wunderbar, also Kilkenny kann ich sehr empfehlen. Dann eben weiter runter Richtung Süden, ne? Dann kann man Richtung Wexford noch fahren, auch eine schöne Hafenstadt, auch mit tollen Pubs, wo es auch viele Events gibt. Da gibt es immer im August, das jetzt gerade war das gerade vorbei, ein großes Musikfestival. Das findet in den Pubs und auf den Bühnen in der kompletten Stadt statt. Also du kommst da gar nicht wirklich rein, sondern du musst außerhalb parken. Da gibt's so Bus-Shuttles, die fahren dich dann rein. Das ist ein Riesending. Da fahren viele Iren. Wir hatten jetzt auch Gäste, fahren aus dem ganzen Land nach Wexford und sind da dabei. Also auch eine sehr eben sehr kulturelle, musikalische Stadt, auch mit einem tollen Opernhaus, kann ich wirklich sehr empfehlen. Waterford, auch eine tolle Stadt, die älteste Stadt Irlands. Da sind ursprünglich mal die Wikinger gelandet. Da gibt's noch so ein Tower von den Wikingern. Also wirklich auch sehr, sehr historisch. Dann eben weiter Richtung Cork kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Also es ist so die Ecke, womit ich wahrscheinlich starten würde als erstes, wenn ich jetzt eben sage, okay, ich fahre jetzt nicht gleich in Westen. Der Westbereich, eben ich hatte das vorhin auch gesagt, so der Ring of Kerry, das ist natürlich das, was man zum Beispiel auch machen kann, wenn man sich in einen Bus setzt in Dublin. Es gibt da verschiedene Tagestouren, da sitzt man relativ lange dann im Bus, aber die fahren einen dann direkt an die Westküste, an die Hotspots. So. Und dann gibt's noch die Hidden Spots. Du hast vorhin gesagt, wir haben nicht eben gleich im Südosten gewohnt, sondern in den Midlands. Die Midlands muss man sich so vorstellen, da fahren die meisten einfach immer vorbei. Also wer dann irgendwie in Westen will, der rast einmal durch die Midlands, der guckt eigentlich gar nicht links und rechts, was da ist.
Ist das an der M6 oder M7?
Genau, M7 ist, glaube ich, die Richtung Limerick. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also genau, da fährst du auf jeden Fall auch dran vorbei. Das sind dann auch so kleine Städte, sind halt immer so Towns, da wie Tullamore. Da kommt auch der Tullamore Whisky her, wer das kennt. Und eben Athlone, auch eine coole Stadt am Fluss, am Shannon. Also auch gerade, das ist übrigens auch ein Tipp, es gibt so ein altes Kloster, Clan MacNisha heißt das. Also wer das liest, Clan MacNoise würde man es wahrscheinlich aussprechen, wenn man so, aber auf Irisch ist es, glaube ich, Clan MacNisha. Und da kann man zum Beispiel auch in der Nähe, kann man die Hausboottouren machen. Das ist was ganz viele machen. Der Vorteil ist, du bist auf einem riesigen Kanal unterwegs, der richtig breit ist, also nicht auf so engen Kanälen, so wie in Frankreich oder in Holland, sondern und hast richtig großes Boot und kannst auch bis Nordirland. Also es gibt dann diese Verbindung zum Irn-Kanal Richtung Nordirland. Das ist super. Also da bist du wirklich, und ich finde auch so, dieses Reisen auf dem Boot ist nochmal, oder auf dem Schiff, ist nochmal halt was komplett anderes, ne? Also das ist wirklich so dieses
mega, mega entschleunigen. Ne? Also ich habe das auch mal in der Mecklenburgischen Seenplatte gemacht und schon mehrmals, und das ist richtig cool. Auch wenn es nur irgendwie für ein Wochenende oder also ein bisschen ein Teil der ganzen Reise ist. Ja. Aber man kommt mit den Leuten auf eine ganz andere Art und Weise zusammen.
Werbung. Vermutlich hast du dich das noch nicht gefragt, aber ist dir aufgefallen, dass du trotz Sport und Zeit in der Natur nicht mehr so energiegeladen bist wie früher? Klar, das liegt am Alter. Doch warum genau? Tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass ein Teil davon am Rückgang eines Coenzyms namens NAD+ in unseren Zellen liegt. NAD+ ist entscheidend für die Energieproduktion und Zellgesundheit. Ab Mitte 20 sinkt der NAD+-Spiegel langsam und ab 40 bis 50 sogar drastisch auf nur noch die Hälfte des ursprünglichen Niveaus.
Mit 80 haben wir nur noch 1-10% des ursprünglichen NAD-Plus-Vorkommens. Doch es gibt eine Möglichkeit, diesen Prozess zu unterstützen. Das Avea Vitality Bundle hilft auf natürliche Weise. Es enthält NMN, das im Körper zu NAD-Plus umgewandelt wird, was Energielevel und Zellregeneration fördert. Dazu kommen pflanzliche Inhaltsstoffe, die den Abbau von NAD-Plus verlangsamen und so länger anhaltende Energie bieten. Das Avea Vitality Bundle stärkt deine Zellen, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit, und hilft dir, fit zu bleiben. Hergestellt in der Schweiz und streng kontrolliert. Teste das Bundle mindestens 3 Monate und spüre den Unterschied. Mit dem Code OFFTHEPATH erhältst du 15% auf deine Erstbestellung. Mehr Infos unter avea-life.com/offthepath.
Werbung Ende. Absolut, weil du kannst eben überall anlegen, ne? Auch dieses Kloster, was ich gerade gesagt habe, das ist eben so eine Klosterruine, ne? Da legst du einfach an, gehst über den Steg, dann bist du da oben. Dann kannst du eben in so kleinen Towns legst du an oder du kannst bis nach Athlone reinfahren. Da sind dann auch Golfplätze, wenn du Golf spielen willst, du kannst auch angeln gehen und so. Viele Leute haben die Fahrräder dabei, fahren dann eben durch diese Towns dann mit dem Fahrrad. Also das ist wirklich cool und eben du kannst halt richtig eben lange Strecken zurück. Und wir haben damals am Lough Ree gewohnt. Das ist, glaube ich, einer der größten Binnenseen in Irland. Wunderschöne Gegend. Da gibt es auch ein tolles Golf-Resort, also eben wer Golf spielt. Aber ansonsten ist das, wenn du da haben wir viele gesehen, die auch dann mit dem Kajak unterwegs waren oder eben dann mit dem Boot. Also ich breche auch immer eine Lanze eben für die Midlands, weil das gerade von der Natur her super schöne Regionen sind, die auch touristisch nicht so überlaufen sind.
Ja, es gibt schon einen riesen Unterschied zwischen Dublin, der Westküste und dem Rest des Landes, ne?
Ja.
Was halt die Konzentration an Menschen halt angeht.
Absolut, ja. Also eben auch bei uns jetzt ist eher wenig oder weniger Tourismus. Klar, jetzt in den Sommermonaten kommen dann auch die Busse und eben machen da einen Halt in New Ross. Und bei uns ist ja noch so, die Familie von John F. Kennedy kommt von hier. Und deswegen sind da eben auch viele Amerikaner logischerweise so unterwegs. Aber ja, also ich sag immer, rast nicht direkt durch zur Westküste, sondern macht einen Stop mal eben so rund um Athlone, seid mal im County Longford zum Beispiel unterwegs, gibt's auch tolle Wälder, riesige Parks auch, also das ist sowieso was mich hier so fasziniert, diese gepflegten großen Parks, wo man spazieren kann und so, also das ist wirklich toll gemacht und gerade eben der Tipp mit der Bootstour, ja. Und wäre natürlich, und das wäre jetzt noch so mein letzter Tipp, ich fand diese Tour, wir haben damals eine gemacht von Galway, also es gibt ja eben diese Verbindung zwischen Ost-West, also Dublin und Galway, und wenn du von Galway, und da warst du ja auch schon unterwegs, Richtung Norden fährst, kommst du in das County Mayo mit der Stadt Sligo und dann hoch Richtung Donegal. Und gerade Connemara ist für viele, das nicht weit von Galway, glaube ich so eine Stunde, anderthalb, ist eine atemberaubende Region, wo sich auch die Landschaft komplett verändert, auch zu dem, was du zum Beispiel eben in den Midlands siehst oder was du bei uns siehst, weil es wird dann so richtig rau, das Gras ist dann eher so braun, es ist windiger und du siehst überall diese freilaufenden Schafe. Das sind dann auch so andere Schafe, als wir sie hier haben, sondern sind irgendwie so, ich weiß nicht, die sehen immer so robust aus, also weil die irgendwie, glaube ich, da halt ganze Winter und so ständig draußen sind. Also das ist wirklich, fand ich, da atemberaubend. Du fährst dann auch über diese Hügel da, also in der Schweiz, andere würden sagen, sind Berge. Ich als Schweizer sage nicht, dass es Berge sind. Also für manche sind es dann Berge, ja. Und das sind ganz tolle Touren, wenn du eben mit dem Auto unterwegs bist auf so einsamen Straßen. Und ich finde, teilweise sieht es dann aus wie in Kanada oder so wie in Schweden oder so. Mhm. Also da verändert sich die Landschaft total schnell. Kann ich sehr empfehlen.
Ja. Ja, also ich war ja auch da oben, hier Marlin Head, das ist ja der nördlichste Punkt Irlands, wunderschön, da habe ich wirklich echt coole Erinnerungen dran und vor allem, ich erinnere mich, also es ist einfach nur noch eine Nebengeschichte, aber ich habe mal eine relativ große Kampagne für Porsche in Irland geshootet.
Oh, da seid ihr mit Porsche gefahren?
Ja, dann bin ich mit einem knallgelben Porsche Cayman durch Irland gefahren. Und ey, die Leute sind so krass abgegangen auf dieses Auto und die waren so freundlich und ich bin mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen. Das war unglaublich und das war allgemein, weil das einfach ein ziemlich cooles Land, um mit diesem Fahrzeug zu bereisen, weil du hast ja am Anfang gesagt, diese Infrastruktur, die so unglaublich gut ist und deswegen, also alle Landstraßen waren mega, es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht.
Ja, das ist, also ich, hier kam mal bei uns, das war auch totales Event, da kam der Bürgermeister sogar, hier gab es so eine Clubtour von irgendeinem Porsche-Verein aus Deutschland, irgendwo aus Stuttgart oder so, weil ich gehe mit meinem Sohn im Park bei uns spazieren und dann, wir sind ja auch so autofanatisch und dann fahren da irgendwie so 6, 7, 9, 11er Porsche der neuesten Modellreihe vorbei und ich sage zu meinem Sohn, ey, guck mal, das sind Porsche, weil das siehst du hier sehr selten, also hier fahren keine Leute Lamborghini, Ferrari oder Porsche oder irgendwie sowas, BMW vielleicht, ja, aber sonst alles ganz normale Autos und dann fahren die da dran vorbei. Und ich denke, wow, und alle irgendwie so mit Stuttgarter Kennzeichen, dann sehe ich am nächsten Tag ist so ein Artikel in der Zeitung, dass sie dann irgendwie so eine Begrüßung hatten mit dem Bürgermeister und so, der sie irgendwie willkommen geheißen hat in der Stadt, weil die eben auf ihrer Tour da Halt gemacht haben. Und das fand ich so skurril, dass das eben so ein Happening ist, wohingegen ne, vorher am Kudamm gewohnt, wenn du da mit dem 911er vorbeigefahren bist, hat das keine Sau interessiert.
Nee. Ich erinnere mich noch, dass so ein ganzes Fußballspiel, da waren so Kinder, die haben Fußball gespielt, die haben das Spiel abgebrochen, weil wir da halt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht haben wir da 2 Runden gedreht, ich weiß nicht warum, aber es war total irre, wie die Leute auf dieses Fahrzeug abgegangen sind. Ja. Und das habe ich selten erlebt. Ich habe mit Porsche dann nochmal irgendwann mal eine andere Kampagne in Rumänien und noch woanders gemacht und nirgendwo haben die Leute so krass auf dieses Fahrzeug reagiert wie dort. Aber allgemein auch, ich war auch mit normalem Auto mal in Irland und auch da waren die Leute sind einfach so unglaublich nett. Also du kannst ja eigentlich auch gar keinen Pub irgendwie betreten beziehungsweise verlassen, ohne mit irgendjemandem da über irgendwas gesprochen zu haben. Weil du wirst immer angesprochen, du wirst immer irgendwie so, weil ich meine, das sind ja oftmals Stammkundschaft, also die wissen, wenn da irgendwer reinkommt, der jetzt irgendwie nicht hierher gehört und du wirst sofort angequatscht und ich finde das richtig cool.
Ja, das Lustige ist bei uns immer, weil die Leute sind ja dann so irritiert, wenn du eben irgendwo in ein Restaurant gehst oder in einen Pub gehst und so und dann fragen sie immer, hey, where are you from und so und dann sagst du, ja, wir sind von hier und dann erstmal, okay, nein, aber woher seid ihr denn wirklich? So. Und dann merkst du, die sind natürlich dann auch total neugierig, wollen natürlich dann wissen, ne, warum lebst du auch hier? Und deswegen kommst du auch, was du sagst, du bist mit denen total schnell in Kontakt. Und diese Pubs, auch für Leute, die es auch nicht wissen, warum das auch eben so ein kommunikativer Ort ist, die waren halt früher auch so the place to be, wo du hingegangen bist, weil eben das Land ist total dünn besiedelt. Ne? Irland ist doppelt so groß von der Fläche her wie die Schweiz, hat aber halb so viele Einwohner. Und Pubs waren halt früher so die Orte, wo du dich halt ausgetauscht hast, wo du halt eben früher hingegangen bist, um zu wissen, ja, was gibt's Neues, was macht er und so weiter, auch so ein bisschen Gossip und so. Und deswegen sind das so kommunikative Orte, die dann natürlich auch beheizt waren. Ne? Also weil die Iren sind jetzt nicht so groß im Heizen ihrer eigenen Häuser, also da ist halt meistens kalt, ne? Deswegen ist man dann wahrscheinlich auch früher im Pub, um sich einfach aufzuwärmen und halt eben auch der Ort von Musik, ne? Da war halt auch ständig immer Musik, ne? Musik und Tanz und eben sich austauschen und deswegen kannst du das gar nicht, also dass du dich jetzt in einen Pub hinsetzt, wie man das vielleicht manchmal aus so US-Filmen, aus so einer Bar kennt, wo man sich einfach so an eine Bar setzt und alleine so seinen Whisky trinkt und nicht angesprochen wird und so. Das passiert hier nicht. Also, kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, diese Erfahrung habe ich auch gehabt. Vor allem, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo ich war. Ich glaube, Ring of Kerry oder so. Wie heißt denn der Ort? Naja, ist auch nicht so wichtig, aber da habe ich tolle Unterhaltung. Dingle.
Oh ja, cool.
ja, Dinge, da habe ich wahnsinnige Unterhaltung. Es war einfach so unglaublich lustig in diesem Pub. Ist natürlich mittags niemand mehr nüchtern, aber das war schon echt gigantisch. Und Dingle Halbinsel ist natürlich auch ein Ort, der wunderschön ist.
Ja, ne? Sehr zu
da
empfehlen.
Hast du ja auch im Sommer hast du ja paradiesische, Karibik-ähnliche Strände.
Ja. Also das ist auch zum Beispiel, wer das mal googeln will, ne, empfehle ich auch sich mal diese Bilder, gerade von diesen Beaches, gibt da auch so ein, ich weiß nicht mehr, wie der Beach heißt, irgendwie irgendwas mit Hund, glaube ich, im Titel, Doc, irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall, das ist da, wenn du dir das anguckst, denkst du wirklich Karibik. Das ist ja auch so, was viele nicht wissen. Viele denken ja auch, die Winter wären hier arschkalt. Das sind sie aber nicht. Also du hast auch hier bei uns im Winter so Temperaturen zwischen 6 und 7 Grad im Schnitt. Deswegen hast du hier auch Palmen. Du hast hier Pflanzen, die das ganze Jahr blühen. Du hast hier eben Pflanzen, die es sonst eben in Deutschland gar nicht gibt, weil die den Bodenfrost gar nicht überleben würden. Und deswegen hast du da teilweise auch an den Stränden, auch wenn das Wasser natürlich richtig kalt ist, hast du trotzdem so dieses karibische Gefühl, weil du hast dann die Palmen, du hast diese weißen Sandstrände, du hast dieses kristallblaue Wasser, so dass eben gerade auf den Fotos der Eindruck entsteht, du wärst halt irgendwo in der Karibik. Wir waren hier auch schon an, also jetzt gerade hier gab es auch ein paar Wochen, wo es halt richtig warm war, wo wir auch an den Strand gegangen sind, wo du an riesigen Stränden quasi alleine liegst, ne, und wirklich total geiles Wetter hast und das Gefühl halt wirklich von Urlaub auch richtig hast, wo ich auch meinte, ey, wenn ich jetzt hier ein Video mache oder ein Foto mache und das den Leuten zeige, die würden niemals denken, dass das Irland ist.
Ja, ja, ich finde auch so Inchidoni Beach. Ist das nicht dann auch der Inchidoni-Fluss oder ich weiß nicht, welcher Fluss da mündet? Wahnsinnig schön. Langer Sandstrand im Süden. Mega gut. Du hast vorhin Tullamore angesprochen in den Midlands. Und jetzt ist die Frage, Whisky mit Y oder EY?
Ich glaube EY.
In Irland.
Ich bin, aber ich muss auch ehrlich sagen, weil viele auch eben klar diese Whisky-Kultur so feiern, ich trinke das halt nicht, deswegen bin ich da meistens raus. Aber es gibt viele, die auch nur deshalb, wie ja auch Schottland, so diese Distillerien besuchen, weil eben jede Region auch so ihre eigenen Whiskys hat. Also das ist ja hier wirklich ein großes Ding. Du kannst, egal in welchem County du unterwegs bist, es gibt immer regionale Whiskys und die natürlich auch anders schmecken. Und alleine, ich glaube, auch so diese Touren in Dublin, die du da machen kannst, die sind ja ständig ausgebucht. Also Tullamore eben kannte ich auch nur vom Whisky, aber ich bin leider nicht so firm in der Whisky-Kultur.
Das glaube ich, also wenn ich jetzt richtig, also ich google nebenbei, ist mit EY.
EY, ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Und schottischer ist mit Y, also ohne E. Ja. Aber apropos Rundgang und Brauereien, Guinness-Brauerei, das ist übrigens ein Ding, das ist wahnsinnig kommerzialisiert in Dublin, aber wahnsinnig gut gemacht, die Brauereiführung von Guinness.
Mhm. Ja, die ist auch ständig ausgebucht.
Ja, also, das ist so ein Riesending.
Es ist ja, ich weiß nicht, wer es mal gesehen hat, das Video Conan O'Brien, der Late-Night-Host aus den USA, hat ja auch irische Wurzeln, ne? Man sieht es ja an seinen roten Haaren. Der hat auch mal so eine Tour gemacht, total lustig, eben Herrgott, wie heißen die jetzt nochmal? Bei Guinness, genau. Bei Guinness und das ist total lustig eben, wie er da die einzelnen Stationen, du kannst natürlich da trinken, glaube ich, ohne Ende, weil die ja da das da im Eintrittspreis drin haben. Also klar, ich finde, es gibt noch so Smithwicks heißen die, das auch noch sehr gut. Also es gibt ja auch hier, gerade was so die Bierkultur, aber auch da bin ich nicht so ganz firm angeht, gibt es auch viele eben regionale Biersorten. Also eben wer auch so diesen Biergeschmack, der ja schon sehr unterschiedlich ist zu den deutschen Bieren, wer das liebt, hat hier eine riesen Auswahl, weil es ja auch so süßlich ist. Es ist ja eher so ein bisschen Richtung Hefeweizen. Ne?
Ja, naja. Die sind auch viel, viel dicker und so. Ne?
Genau. Ja, und du hast halt ein Pint, ne? Also das ist ja so, ja. Ohne Pint, also weniger als ein Pint geht ja gar nicht. Und was man noch dazu sagen muss, ich dachte immer, naja gut, okay, jetzt bist du hier im Land of Guinness so, da muss es ja auch günstiger sein, aber das Guinness in Deutschland ist günstiger als das, was du hier kaufen kannst, weil ich glaube es auch noch an der Steuer liegt, die hier höher ist.
Alkoholsteuer?
Also, ja. Also es ist teurer auf jeden Fall. Und es ist ja generell auch so, wir hatten jetzt auch gerade Gäste, die schon morgens, also es klingt jetzt so, die gehen halt morgens einkaufen, wollten sich halt irgendwie, glaube ich, auch am Sonntag, weil hier haben die Läden ja auch sonntags offen, wollten sich dann halt irgendwie ein paar Bier holen. So, also am Sonntag vor 12 wird kein Alkohol verkauft, auch nicht in Restaurants zum Beispiel. Also wir waren auch schon mal in einem Restaurant mittags, mein Vater wollte dann so ein Bier bestellen, haben die gesagt, nee, vor 12:30, oder ich glaube es war dann 12:30, dürfen sie gar keins verkaufen. So. Und natürlich für ihn als Franzose, das ist alles Unverständnis. So. und hier ist es auch so, dass du...
Wein fließt durch meine
Adern. genau. Also was? Gibt hier keinen Alkohol, wir trinken unseren ersten Aperitif um 10 und so. Und hier ist es auch so, dass du in den Supermärkten, und das ist manchmal so ein bisschen, weil wir gehen auch morgens einkaufen, weil da ist dann weniger los. Wenn ich dann den Kleinen in die Kita bringe, gehe ich noch schnell einkaufen. Und da ist zum Beispiel auch so, dass sie dir jeden Tag vor 10 Uhr keinen Alkohol verkaufen. Und das sind auch so Sachen, das hängt so generell mit dem ganzen Thema Alkohol hier auch zusammen, weil da eben schon auch geguckt wird, dass jetzt die Leute hier, also auch Alkoholkontrollen in Autos, also würde ich sowieso, also ne, don't drink and drive, würde ich sowieso eben sehr aufpassen, weil das ist hier sehr strikt. Also ja, zum einen hast du diese Pubkultur, wo das natürlich alles zelebriert wird. Auf der anderen Seite hast du eben auch diese Regularien rund um Alkohol, die hier schon sehr serious, also so ernst genommen werden. Ne? Also jetzt geht Spaß.
Ja, das ist interessant, wie andere Länder, das ist eine Sache, die kennt man aus Deutschland ja gar nicht, weil Alkohol hier so krass normalisiert wird. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch in Schweden bist, wo du vor 15 Uhr entscheiden musst, was du heute Abend trinken willst, weil die dann die Läden zumachen. Also neben dem, also du kannst im Supermarkt kannst ja keinen Alkohol kaufen, sondern musst immer in so ein Systembohrleg
Getränkeshops,
das ist ein extra Laden. Ne? Ja. Und der macht irgendwie erst irgendwie nach 10 auf oder so und halt um 15 Uhr zu. Der hat also nur wenige Stunden auf. Und wenn du abends so spontan jetzt hätte ich gerne ein Bier, no go. Also es ist voll schwer. Finde ich interessant, weil das bei uns halt eben, wir kennen das halt einfach gar nicht, weil wir halt eben, egal an, ich meine, bei uns ist ja, also in Frankreich, ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist, aber ich meine, Deutschland mit 16 Bier und Wein, das ist einfach so normal, dass wir halt trinken.
Du, das ist damals eben, meine halbe Familie kommt aus Frankreich, ich kann mich noch erinnern, da gab es auch so, denn wenn ein Kind nicht einschlafen konnte, dann hast du so ein Stück Würfelzucker in Wein reingetunkt, genau, und dann hat der das gelohnt. Also völlig absurd, ne? Da hast du auch schon Kaffee getrunken mit 12 und 13 und so. Weil ich kann mich auch noch erinnern, meine Oma hat immer gesagt, ja, das ist Kinderkaffee, ne? Der hatte halt weniger Koffein so und dann hieß es irgendwie, ja, das ist Kinderkaffee. Also ja, da ist ein total anderes Verhältnis. Und hier eben, ja, ist es zum einen eben die Leute und die leben halt gerne, ist halt auch was, ne? Deswegen sind die Pubs auch immer voll. Die Leute verzichten lieber aufs Heizen, als dass sie irgendwie auf ihr Guinness verzichten oder auf ihr Fish and Chips im Pub. So, also das wird schon zelebriert und eben auf der anderen Seite wird halt so versucht, das halt vom Gesetz her, von der Regierung her, das so ein bisschen einzugrenzen und es soll jetzt wohl auch, aber das habe ich jetzt nur gelesen, mittlerweile die Autos sollen, ich weiß nicht auch, ob das EU-weit gilt, sollen Alkoholtests haben, so dass du, wenn du losfährst, vorher erstmal pusten musst, dass das Auto finde ich mittlerweile dann, also irgendwann, dann sollen sie uns die Autos gleich wegnehmen. Also, weil wenn du dann am Ende diese ganzen Spurhaltesysteme und was es mittlerweile alles drin haben muss in diesen Autos, jetzt auch noch einen Alkoholtest, okay, also dann, wer quasi die Verantwortung nicht mehr übernehmen kann, sondern dann einen Alkoholtest braucht, der sollte dann eigentlich gar nicht Auto fahren. Aber ja, das ist vielleicht das Nächste, was dann kommt. Dann mal gucken.
Also ich habe das auch mal gehört, aber ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie ein Scherz ist.
Dann fährt hier wahrscheinlich kein Auto mehr.
Ich habe eine Sache, die mir aufgefallen ist in Irland, die mir richtig krass aufgefallen ist. Und ich bin gespannt, wie das bei dir ist. Vielleicht war das auch einfach nur die Zeit damals. Das war irgendwie auch so nach Corona oder so. Immer wenn ich nach Rezessionen gesucht habe für Restaurants, habe ich immer wahnsinnig gute Rezessionen gefunden. Immer Restaurants, die wahnsinnig gut bewertet waren. Und immer wenn ich dort essen war, habe ich irgendwie so mittelklassiges Essen bekommen für meine Verhältnisse, was ich halt irgendwie erwartet habe.
Ja.
Und dann haben wir uns lange darüber unterhalten. Wir waren ja auf dem Roadtrip, wir haben viel Zeit gehabt. Und dann ist uns irgendwie vielleicht eine Begründung, die wir hatten, eine Theorie war, dass die Iren einfach nicht sehr gerne öffentlich kritisieren und deswegen immer alles hochreden, auch wenn es nicht so gut war. Oder aber, das kann natürlich das Plausibelste sein, sie haben keinen Geschmack.
Keine Ahnung. Punkt 2 muss ich natürlich vehement verteidigen, dass das nicht so ist. Aber ja, du hast recht. Das ist uns auch aufgefallen und das hat genau mit dem Punkt zu tun, den du gerade erwähnt hast. Also Kritik hier. Und ich musste das ja, also muss dir vorstellen, ich komme ja aus der Schweiz, wo ja auch Kritik, ne, ist ja eigentlich da kein Thema. Wenn ich etwas scheiße finde, auf Deutsch gesagt, als Schweizer, dann sage ich, oh, das ist interessant. So. Also ich würde das niemals so sagen. Jetzt kannst du dir vorstellen, jemand aus der Schweiz, total freundlich, weißt du, offen, nie was Böses sagen, so, kommt nach Berlin. Da kriegst du erstmal links und rechts eine geklatscht. So, also diese Berliner Freundlichkeit in Anführungszeichen, ne, oder so das Herz auf der Zunge. Ich denke immer, wo ist das Herz? Ne? Also die Zunge ja, aber das Herz ist da nirgendwo. Also da kriegst du erstmal natürlich voll das Gegenteil serviert. Ne? Also du gehst in Läden, du gehst in Restaurants, keiner guckt dich an, keiner sagt Hallo, dir wird die Karte auf den Tisch geschmissen und so. Keiner, weißt du, fragt irgendwie, wie es geht oder so. Dann kommst du eben hier hin und das ist dann eher so, würde ich auch schon fast sagen, amerikanisch. Also eben egal, wo du auch hinkommst, auch wenn ich nur bei Lidl an der Kasse stehe, fragt der, hey, wie geht's? Jedes Mal. Hey, wie geht's? Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Und der fragt das aber auch nicht nur so, auch teilweise wie in den USA, wo du einfach gar nicht darauf reagierst, sondern du sollst da eigentlich schon sagen, ja, die meisten sagen dann not too bad, so, also ja. Die sind ja auch nicht so überschwänglich, ne? Ist immer, ja, not too bad. Ich sag immer great, so. Dann sind sie immer so ein bisschen irritiert. Und dann fragst du auch zurück den anderen, wie geht's dir? Und dann sagt er auch was. Also, das ist nur so ein kurzer Smalltalk. Das gehört hier aber dazu. Und bei den Restaurants oder eben auch bei den Pubs, und das ist uns ja auch aufgefallen, ne? Wir sind dann auch hingegangen oder beziehungsweise du guckst halt einfach bei Google und denkst irgendwie, okay, alles 4,7 Sterne, so. Mhm. Also das ist ja nix. Du siehst nirgendwo was, weißt du, in Deutschland sind die Leute und das ist ja generell so dieses Bewerten in Deutschland ist ja so ein großes Ding. Und halt auch so dieses genau Bewerten, weißt du, wirklich, also wirklich pingelig sein, ne? So richtig einen harten Maßstab zu setzen, das ist in Deutschland ein Ding. Das ist hier null so. Also das merkst du eben auch, ich habe das ja vorhin auch gesagt, auch mit dem Handwerker, ne? Oder mit den, wenn du irgendwo was kaufst und ne, es ist vielleicht nicht perfekt und so. Die Leute sind mit weniger halt auch schon sehr zufrieden. Oder wenn es halt nicht perfekt ist, sind sie sehr zufrieden, weil sie hatten einfach dann eine gute Zeit oder es funktioniert für sie. Und deswegen, du liest auch nie diese harten Kritiken, wo halt irgendjemand sagt, oh, das konnte man nicht essen und da war irgendwie total dreckiges Toilette oder sonst irgendwas. Das würde nie jemand schreiben. Dann schreiben die eher gar nichts. Und es gibt auch eine Situation bei mir im Auswanderer-Podcast, habe ich ja, bevor ich hierhin ausgewandert bin, auch mit Menschen gesprochen, die nach Irland ausgewandert sind. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern von einem Gärtner, der heute noch da lebt, der, glaube ich, seit 20 Jahren schon in Irland lebt, dann noch länger. Und der hatte mir erzählt, er ist damals in so einer, der hatte irgendwie so einen Park, der arbeitet in Parks und in dem Park war so eine Art Souvenirshop. Und dann ist er da reingegangen und so und mit so seiner deutschen Art sagte dann irgendwie zu der Besitzerin, oh, das ist hier aber auch ganz schön dunkel hier drin. Ne? Also hier müsste man irgendwie mal ein bisschen mehr mit Licht, dass das ein bisschen freundlicher aussieht. So. Und dann hat die dem aber eine Ansage gemacht, so von wegen, was er sich hier erlaube, in ihr Geschäft zu kommen und ihr zu sagen, wie sie das hier zu machen hat. Sie komme ja auch nicht in seinen Park und sage ihm, wie er seinen Park hier zu machen hat. Und das ist genau der Punkt. Hier ist so leben und leben lassen. Der Ire würde niemals das kritisieren, der würde dann einfach nicht mehr herkommen. Und ich glaube eben auch für die Leute, die das gut bewerten, die empfinden das dann in dem Moment auch so, weil halt einfach der Anspruch, dieses Strenge, diesen Maßstab anzusetzen und so wirklich kritisch zu sein, den hat hier keiner, weil man eben mit weniger schneller zufrieden ist.
Ja, also das war auch unsere Theorie, dass weil wir wirklich, wir waren in Läden und so ganz einfache Takeaways, wo du halt deine fettgetriefte Pizza irgendwie so hast und denkst so, weißt du, wir waren auf Roadtrip, manchmal da geht's irgendwie, muss es schnell gehen und abends, und die machen ja auch alle relativ früh auch zu, die Restaurants, und dann weiß ich noch, wie wir da irgendwie gesucht haben, was hat jetzt hier auf, und das hat alles hat eine richtig gute Bewertung.
Ja.
Und dann gehst du und dann verlässt du dich auf dein Bauchgefühl, wie du es halt eben von anderen Ländern halt kennst, und dann denkst du, bekommst nur in Anführungsstrichen halt Mist. Also es war wirklich alles nicht gut, und ich habe uns immer gedacht so, kann doch nicht sein. Die haben doch alle so gute Bewertungen. Warum schmeckt uns denn hier nichts? Mhm. Also nicht, also das ist jetzt sehr, sehr übertrieben. Mhm. Wir sprechen jetzt von ein paar Besuchen auf einer langen Reise oder mehreren langen Reisen. Es ist nicht so, als uns nichts geschmeckt hätte, aber das ist auf jeden Fall etwas, was hängen geblieben ist. So, man kann Google-Bewertungen in Irland nicht 100% trauen.
Nee, du kannst, also wo du trauen kannst, ist auf jeden Fall, wenn du Läden siehst, wo es einfach voll ist, wo du keinen Platz mehr bekommst, da kannst du von ausgehen, das ist richtig gut. Also wir haben hier auch Restaurants, wir waren gestern zum Beispiel auch in einem ganz bekannten Restaurant, ist in dem County, wo wir wohnen, Restaurant of the Year. Also ich glaube, das sind die schon 10 Jahre in Folge. Mary Berry's, Kilmore Cay heißt das, also ist der Ort. Ein sensationelles Fischrestaurant, also wo man wirklich unfassbar gut frischen Fisch essen kann. Also sehr, sehr zu empfehlen. Und auch hier bei uns in New Ross, Mannions, ein sensationelles Restaurant. Aber auch bei denen eben, ne, die sind immer ausgebucht. Also wenn die aufmachen, auch bei Mary Berry's, nachmittags um 3 oder 4 ist das eigentlich so gut wie ausgebucht. So. Und das zeigt halt einfach, ne, wenn ein Pub oder wenn ein Restaurant so hoch frequentiert ist, dann kannst du davon ausgehen, dass es sehr, sehr gut ist. Aber gerade bei Fast Food oder auch Pizza und so, ja, Leute, also wenn ihr Pizza essen wollt, dann geht nach Italien, ne, oder sucht euch ein gutes italienisches Restaurant aus in Deutschland oder so. Aber das ist dann hier nicht the place to be. Also man muss halt auch einfach sagen, kulinarisch ist es natürlich eingeschränkter, ne? Du hast halt viel Fisch, du hast viel Fleisch mit brauner Soße und Kartoffeln. Also Kartoffeln auch, muss ich zum Beispiel auch am Anfang, wenn du hier auch in Pubs gehst und so, du bekommst manchmal so 2, 3 Beilagen, Kartoffelbeilagen. Du kriegst ein Gratin, du kriegst einen Kartoffelbrei, du kriegst auch Kroketten dazu oder Pommes und so. Und ich denke, hä? Also normalerweise, wie viel Kartoffel soll ich da noch essen? Also große Portionen auch, eben weil die Leute haben hier einen Riesenhunger, auch noch zu anständigen Preisen, wie ich finde. Also das Leben ist hier nicht so viel teurer im Vergleich auch zu Deutschland. Und aber es ist natürlich, ne, wenn du jetzt sagst, okay, du würdest gern Sushi essen oder du willst irgendwie, ja, du willst eine geile italienische Pizza oder du willst halt irgendwie, was weiß ich, ja, irgendwas Asiatisches, Thai und so, da musst du hauptsächlich in Dublin gucken. Da gibt's natürlich auch diese Restaurants von Einwanderern auch hauptsächlich betrieben. Also auch indische Restaurants sind auch ein großes Ding in Irland. Aber so abseits davon bist du hauptsächlich eben in Pubs. Da gibt es Burger, da gibt es Fish and Chips, da gibt es halt irgendwie ein Steak und Bratkartoffeln oder Kartoffelbrei. Was anderes würde ich wahrscheinlich auch nicht bestellen. Also Nudeln oder so, Spaghetti, würde ich nicht machen.
Ja, ich habe mir Mary Berry's Bar, ich glaube, davon sprichst du, habe ich mir gerade abgespeichert, eine 4,7 bei 2663 Bewertungen.
Ja, also das ist sehr, sehr. Gut. Also da kannst du halt einfach sagen, und diese 4,7 würde ich noch sagen, ist noch so underrated. Ich würde denen wirklich so fast 4,9 geben, weil es halt wirklich sehr gut ist. Und weil du auch eben, ne, auch Fish and Chips, Ich bin da auch immer so ein bisschen picky, weil ich mag das nicht, wenn das so trockene Pommes sind und irgendwie so ein labbriger, öliger Fisch und so. Also auch da ist es wirklich sensationell.
Ja, sehr cool. Was hat eigentlich zum Abschluss, weil wir sprechen schon eine Stunde, was hat eigentlich deine Frau dazu bewegt, dann am Ende nach Irland zu ziehen? Ihr seid ja dann getrennt gereist, hast du am Anfang gesagt, ja. Und du warst halt begeistert von den Dingen, die du erzählt hast du ja, und was war das, was deine Frau dann überzeugt hat, dass das Richtige ist zum Leben?
Sie hat auch, also die Freundlichkeit hat sie halt, weil wir hatten auch zwischenzeitlich mal überlegt, in die USA zu gehen, und weil sie halt auch diese, ja, viele sagen, das ist so gespielt, ne, es ist nicht echt, diese Freundlichkeit. Ich muss sagen, mir ist das völlig egal. Also ich bin froh, wenn jemand irgendwie einfach nett ist, wenn du irgendwo hinkommst und irgendwie mit dir anfängt zu quatschen, als jemand, der dich irgendwie nicht anguckt. Also deswegen, das hat sie in Irland, sagt sie heute auch noch, auch wenn sie, wir sind ja ab und zu in Deutschland auch, weil wir noch in Deutschland arbeiten. Aber das hat sie auch heute noch im Vergleich eben gesagt, dass sie das total begeistert hat. Und für sie war halt auch der Faktor, weil wir einen kleinen Sohn haben, war halt auch so der Faktor, ne, wo wächst der auf? Also gibt es da halt eben, ja, gerade Spielplätze, wie sehen die Kitas aus, wie sind die Schulen, wie ist das generelle Schulsystem, also das ist ja hier so ein bisschen anders, weil die Kinder früher in die Schule gehen, damit so einen softeren Einstieg haben, es ist auch nicht so hart, dieses preußische Schulsystem, wo du irgendwie, ja, also die sind hier noch so ein bisschen auch wie bei der Restaurantbewertung, sagen wir so ein bisschen nachlässiger oder so ein bisschen, ja, netter, was so eben so das ganze Schulsystem auch eben auch Kitas angeht und so, der ist jetzt zum Beispiel noch in der Kita, das ist wie auf einem Bauernhof. Ja, also das ist ein Farmer, der eine Kita betreibt, das ist alles so, also seriös, aber also eben auch mit Kita-Erzieherin und so weiter, aber es ist halt wirklich auf einem Bauernhof. Und das ist natürlich für ein Kind so aufzuwachsen, ist halt super. Weil der fragt auch jetzt, ist gerade die Kita zu, der fragt jeden zweiten Tag so, gehen wir heute die Kita? Und ich sage immer, nein, die ist noch geschlossen. Und das ist natürlich, war für meine Frau natürlich halt auch mit relevant. Eben gibt es da halt auch viel für Kinder, ne? Wie gehen die auch mit Kindern um? Ja, also auch wenn du in Restaurants bist mit Kindern, da sagt nicht irgendwie, wenn ein Kind mal laut ist am Nebentisch, so psch, so, also wie du das halt auch oft in Deutschland erlebst, dass halt Kinder teilweise halt einfach nicht so willkommen sind. Und das ist halt was halt hier in Irland total anders ist, auch eben wie auch der Umgang in Restaurants, in Behörden oder wo auch immer halt mit Kindern, ja, das ist schon was anderes. Und dann auf der anderen Seite klar halt eben, was du halt hier auch bekommst fürs Geld. Ne, wir haben jetzt nicht groß über die Preise gesprochen, höchstens mal am Anfang, aber wo du dir ja in Deutschland, also wir können uns zu den Preisen, auch gerade so in Berlin, wir können uns kein Haus so leisten. Und das ist halt einfach hier auch nochmal anders, weil du halt die Möglichkeit hast, dir auch noch wirklich was leisten zu können, dir halt eben noch ein Haus leisten zu können. Und das ist halt am Ende halt auch ein Argument gewesen, halt zu sagen, okay, wir wollen uns hier was Eigenes aufbauen. Welche finanziellen Möglichkeiten haben wir? Und auf der anderen Seite, was bekommst du eben dafür? Und da bekommst du, wenn du jetzt nicht nach Dublin, also ne, Dublin, klammern wir jetzt mal aus, weil das eine der teuersten Städte Europas mit ganz, ganz wenig Wohnraum, also eigentlich nicht existentem Wohnraum, und dem Rest, also ne, so der Countryside. Und da eben auf der Countryside oder in der Countryside bekommst du halt eben noch was für dein Geld.
Ja. Ja, aber ich meine, das ist ja für uns auch so ein Grund, warum wir dann nach Norddeutschland gezogen sind und nicht in Süddeutschland geblieben sind. Ja. Und auch auf Mallorca wär's schwer gewesen. Also je nachdem, man muss schon sehr, sehr gut schauen, aber dann bekommst du halt eben auch nicht so das Beste. Mhm. Aber ja, verstehe ich alles sehr, sehr gut. Irland ist ein faszinierendes Land. Ich hoffe, wir konnten es den Leuten ein bisschen näher bringen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Morgen. Und ja, wer Bock hat, der findet bei dir auch ein Interview mit mir über das Auswandern und Rückwandern und so weiter. Und allgemein findet man bei dir auch ganz, ganz viel zum Thema auswandern. Ich danke dir für heute und diesen irischen Einblick.
Vielen Dank, lieber Sebastian. Ja, ich freue mich über alle, die mal reinhören bei Einfach Aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Ja, wie gesagt, du hast gerade gesagt, dein Gespräch ist auf jeden Fall da auch noch in Bearbeitung. Da freuen wir uns sehr, wenn das kommt. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, hier das Land mal zu bereisen. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen Einblick geben in Irland und vielleicht das eine oder andere Klischee hier aufklären.
Danke, das hast du getan, also zumindest für mich. Und ja, alles Gute und bis bald auf die Insel.
Danke dir, bis dann.
Das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank an Nikolas für die Zeit und für die vielen Antworten und den regen Austausch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Irland ist sowieso ein wunderschönes Land, finde ich. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, dort rumzufahren. Ich bin mehrmals dort gewesen, auf dem Wild Atlantic Way und in Dublin und in Limerick und so weiter. Es war sehr, sehr cool. Ich hoffe, es hat dir gefallen, das Gespräch. Und wenn du magst, hören wir uns im Off the Path Daily, der auch noch parallel läuft. Da haben wir gerade sehr, sehr spannende Folgen diesen November. Oder einfach nächste Woche Dienstag. Abonnier gerne den Podcast, falls du nicht gemacht haben solltest. Und bis dann.